Gemüse steht uns heute in unserer Wohlstandsgesellschaft das ganze Jahr über reichlich zur Verfügung. Als Frischgemüse, Gemüse aus alternativem Anbau, aus dem eigenen Garten, aus Gewächshäusern, Gemüse in Dosen oder Gläsern, aus klimatisch günstigen Gegenden oder heimisches Gemüse. Möhren, Zwiebeln, Bohnen, Erbsen, Salate, Rettich, rote Beete, Spinat, Spargel, Tomaten, Zucchini, Gurken, Knoblauch, Kohl, Sellerie und Paprika, alles Gemüsesorten, die wir kennen und in der Küche verarbeiten. Allgemein enthält Gemüse ähnlich wie Obst viele Vitamine, insbesondere Vitamin A und C, aber auch wertvolle Mineralstoffe, Spurenelemente und viele Ballaststoffe. Kohlenhydrate zum Beispiel finden wir besonders viel in den Kartoffeln. Eiweiße mehr in den Hülsenfrüchten. Wie neueste Forschungen gezeigt haben, enthalten viele Gemüsesorten auch bestimmte pflanzliche Bioaktivstoffe, die wichtig sind, unseren Körper vor Krankheiten, besonders vor Krebs, zu schützen. Günstig ist auch der geringe Kaloriengehalt des Gemüses. Viele Sorten enthalten so wenig Kalorien, dass der Stoffwechsel zum Verdauen des Gemüses die meisten davon schon wieder verbraucht. Deshalb zählt Gemüse zu den Schlankmachern und hilft, überschüssiges Fett abzubauen. Im hohen Anteil der Ballaststoffe liegt einer der großen Vorteile der pflanzlichen Kost, vor allem gegenüber den tierischen Produkten, die keine Ballaststoffe enthalten. Allgemein werden Gemüsesorten, besonders die Hülsenfrüchte, im Verdauungsprozess langsam abgebaut und sorgen so für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, so dass sie sich wohlfühlen. Beim Kochen von Gemüse sollte man immer darauf achten, es nicht zu lange zu kochen, damit möglichst viele Nährstoffe erhalten bleiben. Es soll beim Essen immer noch schön bissfest sein. Besser gelingt das durch Garen oder Dünsten in einem Spezialtopf. Dieses Garen im Wasserdampf hat den Vorteil, dass die Inhaltsstoffe nicht so leicht ausgeschwemmt werden. Je schonender die Behandlung, desto mehr Vitalstoffe bleiben erhalten. Es ist viel besser, sie kauen etwas länger, als dass sie zu lange kochen, da in Wasser gekochtes Gemüse besonders viele Inhaltsstoffe verliert, vor allem die wertvollen Vitamine und Mineralstoffe. Von daher sollte das Kochwasser, außer von Bohnen und Kartoffeln, nicht weggeschüttet werden. Sie können daraus schmackhafte Suppen oder Bouillongetränke herstellen. Das wertvolle Vitamin A und andere fettlöslichen Vitamine werden leichter aufgenommen, wenn Sie bei der Zubereitung etwas Fett hinzugeben, zum Beispiel Butter oder Sahne. Das große Angebot an verschiedenen Gemüsesorten und Salaten ermöglicht uns zu jeder Zeit, den pflanzlichen Anteil des Speiseplans vielseitig zu gestalten. Das ist wichtig, da nicht alle Pflanzen alle Nährstoffe, sondern in der Regel jede Pflanze eine bestimmte Gruppe von Nährstoffen enthält. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass bestimmte wertvolle Nährstoffe allgemein in der Natur häufiger vorkommen als andere. Das kann als Hinweis gewertet werden, dass wir die Nährstoffe, die in der Natur öfters vorkommen, auch öfters benötigen. Grundnährstoffe wie Eiweiß und Kohlenhydrate zum Beispiel finden wir in einem äußerst günstigen Verhältnis in fast allen Pflanzen. Wer in den Garten der Natur hineinschaut, wird staunen über die schöpferische Vielfalt, die es darin gibt. Diese Vielfalt zeigt sich in den unzähligen Gemüsesorten und Kräutern, eine geradezu überwältigende Fülle von Arten mit den verschiedensten Kombinationen von Inhaltsstoffen, Vitaminen und Mineralien. Darin zeigt sich einmal mehr, wie reich diese Welt ist, hinter der wir Gott als Schöpfer erkennen. Wer diese Vielfalt nutzt, kann gar nicht anders, als seinem Körper das zuführen, was er zu seinen Aufgaben braucht. Die Vielfalt der Natur kennt keinen Selbstzweck, sondern steht immer im Dienst der Natur, auch im Dienst der Natur unserer Gesundheit. Es liegt in unserer Verantwortung, wie wir diesen Reichtum nutzen. Wer sich dafür interessiert und sich darüber Gedanken macht, ehrt seinen Schöpfer gewiss mehr als der, der achtlos daran vorbeigeht und sich aus den Billigangeboten des Supermarktes das holt, was ihm gerade angeboten oder wo er gerade Lust drauf hat. Von daher denke ich, müssen wir noch viel mehr lernen, Gebrauch zu machen von dem wichtigen Nahrungsangebot der Natur. Denn nur ein Körper, der keinen Mangel an lebenswichtigen Vitalstoffen hat, ist gesund und fit. Selbst wenn unser Körper für eine gewisse Zeit, ohne dass wir es merken, jeden Mangel an Vitalstoffen auszugleichen vermag, auf Dauer kommt es zu Mangelerscheinungen und zu gesundheitlichen Problemen, die oft in ernsthafte oder auch chronische Krankheiten übergehen und letztlich im endlosen Leid enden. Mangelernährung und Mangelerscheinungen gelten heute als die großen Probleme unserer Ernährung. Das klingt angesichts des reichen Nahrungsangebotes paradox, ist aber traurige Realität. Es lohnt sich einmal darüber nachzudenken, woraus unsere Ernährung bestehen sollte, die uns Menschen schöpfungsgemäß zugedacht ist. Lesen wir dazu in 1. Mose 1, Vers 29. Siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben und jeden Baum, an dem samentragende Frucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. So lautete Gottes ursprüngliche Anweisung an die ersten Menschen im Garten Eden. Ihre Nahrung bestand also aus Getreide und Obst. Dann aber lesen wir im Wort Gottes von einem alles umwälzenden Ereignis, nachdem sich alles veränderte. Nichts war mehr wie früher. Der in 1. Mose 3 geschilderte Sündenfall war eingetreten. Der Mensch hatte Gottes Anweisung übertreten, gesündigt und so die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer gebrochen. Nach dem Sündenfall finden wir dann die dritte Stelle im Wort Gottes, wo Gott etwas zur Ernährung des Menschen sagt. Es heißt dort in 1. Mose 3, Vers 18, »Und du wirst das Kraut des Feldes essen.« War die erste Aussage in 1. Mose 1, Vers 29 in der Ausdrucksweise sehr liebevoll, wie ein geradezu königliches Geschenk, in dem es von Getreide und Obst heißt, »Ich habe es euch gegeben, es soll dir zur Nahrung dienen«, heißt es nun in der Befehlsform, »und du wirst das Kraut des Feldes essen.« Das klingt, als wollte Gott sagen, dir bleibt jetzt nichts mehr übrig, als auch noch das Kraut des Feldes zu essen und dich damit abzuplagen. Spätestens hier wird deutlich, was dieser Sündenfall für den Menschen mit sich brachte. Im Paradies brauchte der Mensch sich um seine Nahrung keine Gedanken zu machen. Diese Sorgen kannte er nicht, denn Gott hatte ihm alles reichlich gegeben. Es gab keine Missernten und kein Unwetter, kein Ungeziefer und keine Pilzerkrankungen. Mühe und Schweiß waren unbekannt. Die schönsten Samenkörner und die herrlichsten Früchte ohne jeden Makel konnten im Paradies einfach geerntet und gegessen werden. Doch alles nur bis zu dem katastrophalen Ereignis des Sündenfalls. Von da an änderte sich alles. Der Mensch hat seine Chance verspielt, weil er sein wollte wie Gott. Und Gott? Gott zog sich zurück. Damit war die Gemeinschaft mit dem Menschen gebrochen. Warum erwähnen wir das? Weil es eines der Merkmale ist, dass wir in der Natur bis heute immer wieder beobachten können. Immer da, wo Menschen sein wollen wie Gott, zieht Gott sich zurück. Denn die Heiligkeit Gottes und die Sünde des Menschen vertragen sich nicht. Er zieht sich aber auch zurück, um dem Menschen eine Chance zu geben, darüber nachzudenken. So werden wir immer wieder erfahren müssen, wo Gott nicht mehr ist, ist auch der Segen Gottes nicht mehr. Aber es geht um noch mehr. Gott hielt nicht nur seinen Segen zurück, sondern antwortete auf den Ungehorsam des Menschen mit den bekannten und bedrohlichen Worten aus 1. Mose 3, Vers 16, wo er zu der Frau sagt, Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. In Schmerzen wirst du Kinder gebären. Nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Dem Manne aber sagte er, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen. Disteln und Dornen wird er dir sprossen. Und dann, inmitten dieses Abschnittes, dieser Satz, du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Vom Staube bist du und zum Staube wirst du zurückkehren. Muss uns nicht schaudern, wenn wir heute diese Worte lesen und sehen, was tatsächlich daraus wurde? Bis heute ist der Anbau von Gemüse mit viel Mühe und Schweiß verbunden. Wir sprechen zwar heute nicht mehr von dem Kraut des Feldes, wie es in alten Übersetzungen heißt, sondern nennen es ganz einfach Gemüse, aber von Gott empfohlen in einer nachparadiesischen Zeit. Dieses Gemüse hat keine glatte Schale mit einer natürlich schützenden Wachsschicht wie das Obst, an dem das Wasser und damit viele Schadstoffe einfach abperlen können. Dadurch können Pilze, Bakterien und Schadstoffe viel leichter eindringen. Vor allem Schwermetalle finden sich oft in den vielen Falten der äußeren Gemüseblätter. Das Wasser verdunstet und die Schadstoffe bleiben einfach in den Falten zurück. Deshalb soll man die äußeren Blätter wegwerfen. Aber gerade die haben die meiste Sonne bekommen und haben somit auch die meisten Vitamine. Viele Gemüsesorten sind nach oben mehr oder weniger offen. Luftschadstoffe und das Spritzwasser von Pflanzenschutzmitteln können leicht hineinregnen. Bodenschadstoffe werden ebenfalls von der Gemüsepflanze aufgenommen und können zum Problem werden. Nach einem ungeschriebenen Naturgesetz aber lagert die Pflanze all diese Schadstoffe nicht in der wertvollen Frucht oder in ihrem überlebenswichtigen Samen, sondern in ihren Blättern oder Wurzeln ab. Beim Gemüse aber essen wir nicht das Beste, den Samen oder die Früchte, sondern nur das Zweitbeste, die Blätter oder die Wurzeln mit all ihren Schadstoffen. Ähnlich ist es mit dem Nitrat. Ein zu viel an Nitrat lagern die Pflanzen vorwiegend in ihren Blättern ab. Deshalb hört man immer wieder von zu hohen Nitratwerten im Salat, Spinat oder Mangold, nie aber in Äpfeln oder Birnen. An all diesen Beispielen wird deutlich, dass Gott sich zurückgezogen hat, der Segen Gottes fehlt. Aber vergessen wir nicht, auch Getreide und Obst wachsen seitdem nicht mehr im Paradies, sondern in einer gefallenen Schöpfung. Von daher wäre es falsch, die Folgen des Sündenfalls allein auf das Gemüse zu beziehen. Trotzdem ist der Anbau, wie auch das Zubereiten von Gemüse, immer mehr mit Arbeit verbunden als beim Obst. Es ist dieses Wort, im Schweiße deines Angesichts, das seine Auswirkungen hier zeigt. Jeder, der einmal versucht hat, einen Blumenkohl oder Brokkoli im eigenen Garten anzubauen, der weiß, mit wie viel Mühe, Arbeit und Wissen das verbunden ist. Das fängt an mit dem Zurechtmachen des Bodens, dann muss gesät oder gepflanzt werden. Es folgt das Gießen, Düngen, Unkrautjäten, Bodenlockern, dann der Kampf gegen Schnecken, Rauben, Kohlfliegen, Blattläuse, Erdflöhe, Pilzerkrankungen und so weiter. Gärtner wie Hobbygärtner wissen ein Lied davon zu singen. Zum Anbau von Gemüse braucht man nicht nur verschiedene Geräte. Man muss sich dabei auch viel bücken und oft sogar kniend arbeiten. Unsere Hände werden schmutzig, bekommen Schwielen, werden rau und rissig. Das alles klingt nicht nach Paradies. Man spürt bis heute die Auswirkungen dieses Wortes Gottes bei dieser Arbeit. Wie paradiesisch ist dagegen Obst? Wenn ein Baum einmal gewachsen ist und seine Früchte trägt, braucht man sie nur noch zu pflücken und schon kann man hineinbeißen. Gemüse hingegen muss nach der Ernte auch noch gewaschen, gesäubert, gekocht und zubereitet werden. Damit es auch gut schmeckt, braucht man dann noch manche Zutaten wie Salz, Gewürze, Kräuter, Öl, Butter oder Sahne. Der Geschmack des Gemüses ist eben nicht der des frischen Obstes. Beim reifen Obst pflückt man, beißt hinein und es schmeckt. Beim Gemüse essen wir also nur noch das Zweitbeste, die Blätter bzw. die Wurzeln, und nicht mehr das Beste, die Frucht. Es wäre jedoch völlig falsch, daraus den Schluss zu ziehen, Gemüse sei nicht so gesund für unsere Ernährung wie Obst und Getreide. Denn auch Obst und Getreide sind in einer gefallenen Schöpfung nicht mehr das, was sie mal waren. Wenn es auch mit viel Mühe und Arbeit verbunden ist und vielleicht auch nicht so gut schmeckt, gehört Gemüse doch zu den Grundnahrungsmitteln wie Getreide und Obst. Wegen der vielen Vital- und Ballaststoffe sollte es immer ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Ernährung sein. Auch wenn wir uns heute in unserer Wohlstandsgesellschaft weitgehend anders ernähren und Fleisch- und Wurstwaren in den Mittelpunkt unserer Ernährung gestellt haben, in der Bibel steht das anders. Da werden schon auf den ersten Seiten diese drei Grundnahrungsmittel genannt: Getreide bzw. Getreideprodukte, Obst und Gemüse, und zwar in dieser Reihenfolge. Vom Fleisch ist erst viele, viele Jahre später, und zwar erst nach der großen Sintflut, die Rede. Deshalb glücklich, wer seinen eigenen Garten hat. Er kann sich alle Gemüsesorten und Kräuter, die in unserem Klima wachsen, selber anbauen. Das gibt ihm viel Gelegenheit zum natürlichen Ausgleich und zur Erholung an der frischen Luft. Als Hobbygärtner ist es relativ einfach, auf Chemikalien und Mineraldünger zu verzichten und ganz naturgemäß zu arbeiten. Gartenarbeit hat viele Vorteile. Sie ist immer vielseitig und trainiert abwechselnd jeden Muskel auf ganz natürliche Art und Weise. Die Bewegung an der frischen Luft fördert die Durchblutung und hält den Kreislauf stabil. Wer offene Augen für die Schönheiten der Natur hat, wird bald von faszinierenden Erlebnissen aus seinem Garten zu erzählen haben. Langeweile und Depressionen sind bald vergessen. Obst und Gemüse, frisch aus dem eigenen Garten, das ist doch was. Die Qualität ist besser, die Arbeit macht Spaß und ist gesund, und Geld lässt sich damit auch noch sparen. Gartenarbeit gehört zu den wenigen Hobbys, die kein Geld kosten, aber Geld einbringen bzw. sparen helfen. Aber es geht nicht nur um das frische Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, die unsere Gesundheit fördern. Auch das Erleben des Gartens selbst ist ein natürlicher Beitrag zur Steigerung unserer Lebensqualität. Der Garten, nicht die Fabrik oder das Büro, ist der ursprüngliche Ort des Menschen, aus dem heraus er sich entwickelt hat. Es ist seine Urheimat. Viele Menschen leiden heutzutage unter Eisenmangel. Betroffen sind oft schon junge Menschen und vor allem Frauen in gewissen Lebensphasen, wie Schwangerschaft, Stillzeit und bei verstärkter Menstruation. Sie wirken dann leicht blass und apathisch, sind auch tatsächlich öfters müde und klagen über Antriebslosigkeit. Bei älteren Menschen zeigt sich der Eisenmangel oft im zu niedrigen Blutdruck. Solchen Patienten wird vom Arzt in der Regel ein eisenhaltiges Präparat verschrieben oder empfohlen, Fleisch zu essen, das als guter Eisenlieferant gilt. Wer jedoch reichlich Gemüse isst, kann das lebenswichtige Spurenelement Eisen über seine natürliche Nahrung ausreichend aufnehmen. Das gilt besonders für das selbstgezogene Gemüse aus dem eigenen Garten. Denn je langsamer und natürlicher Pflanzen wachsen, desto mehr Gelegenheit haben sie, Eisen und andere Vitalstoffe aus dem Boden aufzunehmen. Eisen aus Gemüse, Kartoffeln oder Hülsenfrüchten ist zwar zunächst schlechter verwertbar, wird aber bei Eisenmangel oder geringer Eisenversorgung vom Körper besser ausgenutzt. Das erklärt auch, warum bei ausgesprochenen Vegetariern Eisenmangel nicht so oft auftritt als bei Nicht-Vegetariern. Eisen aus Fleischprodukten wie Leber wird vom Körper vergleichsweise gut aufgenommen, ist aber nicht zu empfehlen, da sich gerade in der Leber unerwünscht viele Substanzen wie Schwermetalle und Rückstände von Tierarzneimitteln ablagern. Wer hingegen als Kind angehalten wurde, viel Spinat zu essen, um seinen Eisenbedarf zu decken, wurde ganz unnötig damit gequält. Spinat ist bestimmt gesund und enthält auch viele wertvolle Vitalstoffe, auch Eisen, aber nicht so wesentlich mehr als andere Gemüsesorten auch. Besonders wertvoll unter den vielen Gemüsesorten sind frische Salate. Sie gehören täglich auf den Tisch, am besten aus heimischem Anbau. Die Frische ist entscheidend für die Qualität des Salates. Deshalb sollten alle Salate auch erst kurz vor dem Essen geschnitten und zubereitet werden. Stundenlanges Aufbewahren macht sie fast wertlos. An jeder Schnittstelle werden nämlich Vitamine abgebaut und Mineralien ausgeschwemmt. Selbst das Waschen sollte schonend und vor allem erst kurz vor der Zubereitung geschehen. Jedes zu lange Waschen und im Wasser liegen lassen hat Vitalstoffverluste zur Folge. Auch sollte Salat grundsätzlich erst nach dem Waschen zerkleinert werden. Wer auf all diese Dinge bei der Zubereitung nicht achtet, muss damit rechnen, dass ihm durch Wasser, Hitze, Luft und Sonnenlicht 30-50% der Vitamine verloren gehen, sowie eine Reihe von Mineralstoffen und Spurenelementen. Sachgerecht lassen sich aus vielen Gemüsesorten jedoch herzhafte Salate zubereiten, die vorzüglich geeignet sind, unseren Speiseplan zu bereichern. Salate haben einen geringen Energiegehalt und einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Das fördert die Darmfunktion, den Stoffwechsel und damit unser Wohlbefinden. Salate sind reich an Vitamin A, C und E, wie auch an Mineralstoffen, Kalium, Phosphor und Eisen. All diese Vorteile nutzen wir, wenn wir möglichst viel Rohkost essen. Wir erhalten so all die Vitalstoffe, die beim Kochen oder Garen durch die hohen Temperaturen zerstört und ausgeschwemmt werden. Und unser Körper bedankt sich dafür durch Vitalität und Lebensfreude. Voraussetzung aber ist, dass wir frische Salate täglich essen. Grüne Salate gibt es vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst hinein. Von den Frühjahrssorten bis zu den frostharten Wintersorten ist alles zu haben. Diese ganze Palette lässt sich zudem noch durch viele verschiedene Früchte und Kräuter aus dem Garten der Natur bereichern. Wer die nötigen Kenntnisse besitzt, kann sich schmackhafte Wildsalate auch in Wiesen und am Waldesrand sammeln. Kinder haben oft ihren Riesenspaß daran, zusammen mit der Familie Wildkräuter zu sammeln. Sie staunen und lernen so die Natur kennen und schätzen. Bei entsprechender Anleitung kann das für sie zu einem richtigen Erlebnis werden. Solche Wildkräuter, oft als Unkräuter bekannt, können schon im zeitigen Frühjahr entscheidend zur Vitaminversorgung der ganzen Familie beitragen, lange bevor es die ersten frischen Salate aus heimischer Ernte gibt. Selbst im Winter braucht niemand auf schmackhafte Salate zu verzichten. Einen der besten Salate zu dieser kalten Jahreszeit haben Sie, wenn Sie Möhren, Topinambur und Äpfel roh geraspelt miteinander mischen. Diese beiden Gemüsesorten bilden zusammen mit dem Apfel eine herrliche Zusammensetzung und sind vorzüglich in ihrem Geschmack. Topinambur und Schwarzwurzeln gelten übrigens als besondere Spezialität für Diabetiker, weil sie ihre Kohlenhydrate als Fructose speichern, die unabhängig vom Insulin abgebaut wird. Weißkraut und Rotkraut eignen sich im Winter ebenfalls sehr gut als Salate. Wer leicht mit Blähungen zu tun hat, der soll reichlich Kümmel dran machen, denn Kümmel ist seit langem als Heil- und Vorbeugemittel gegen Blähungen bekannt. Weitere leckere Salate lassen sich aus Schmelzkohlraben, Sellerie, Paprika, Rettich oder rote Beete herstellen. Wer Probleme mit Gallen- oder Nierensteinen hat, sollte mit Sellerie und roter Beete vorsichtig sein, denn sie enthalten wie Rhabarber, Tomaten, Spinat, Mangold und Sauerampfer geringe Mengen an Oxalsäure, die steinbildend wirken kann. Werden Bohnen und Kartoffeln zur Zubereitung von Salaten gewünscht, so müssen sie vorher abgekocht werden, um das giftige Farsin bzw. Solanin zu zerstören. Dieses Kochwasser sollte deshalb weggeschüttet werden. Rohes Sauerkraut als Salat zubereitet, wurde schon von unseren Urgroßvätern sehr geschätzt. Leider ist dieser Salat in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten, wird aber neuerdings wieder als hochwertiger Salat entdeckt. Als richtigen Besen für Magen und Darm, der die schlechten Säfte und Gase fortfegt, beschreibt Pfarrer Kneip das Sauerkraut in seiner großartigen Gesundheitslehre »So sollt ihr leben«. So ist Sauerkraut bis heute eine Vitaminquelle im Winter und gilt in der deutschen Kultur seit jeher als vorzügliches Nahrungs- und sogar als Heilmittel. Wer mitten im Winter frischen Kopfsalat im Supermarkt kauft, muss damit rechnen, dass er aus einem der geheizten Gewächshäuser kommt. In dieser kalten Jahreszeit wächst bei uns in der freien Natur zwar der frostharte und vitaminreiche Feldsalat, aber kein frischer Kopfsalat. Entweder ist er von sehr weit eingeflogen oder unter unnatürlichen Bedingungen in Gewächshäusern hochgepäppelt worden. Solche Salate wachsen in der Regel in geheizten Gewächshäusern nicht in einem gesunden, humusreichen Erdboden, sondern in einer mit chemischer Nährlösung getränkten Fasermatte. Um das Wachstum zu beschleunigen, wird die Luft ständig mit Kohlendioxid angereichert. Weil die Sonne zu dieser Jahreszeit nicht genügend scheint, geschieht das unter künstlichem Licht. Solche Pflanzen sind verständlicherweise äußerst empfindlich gegen Krankheiten und Schädlinge. Von daher werden die Gewächshäuser möglichst steril gehalten und Besucher sind unerwünscht. Salate, die auf diese unnatürliche Art und Weise gezogen werden, sind eigentlich keine Salate mehr, sondern eine wertlose grüne Blattmasse mit hohen Nitratwerten. Da auf diese unnatürliche Weise, ohne Sonnenlicht, bis heute es nicht gelungen ist, einen nitratarmen Salat zu ernten, wurden sogar die zugelassenen Höchstwerte von 2500 Milligramm um 1000 Milligramm auf 3500 Milligramm Nitrat pro Kilo Frischmasse für die Monate November bis April vom Gesetzgeber angehoben. Während Salate, die in den Sommermonaten Mai bis Oktober auf den Markt kommen, nur 2500 Milligramm Nitrat pro Kilo Frischmasse enthalten dürfen. Sowohl Geschmack als auch Inhaltsstoffe dieser grünen Blattmasse sind kaum noch erwähnenswert. Vielmehr sind diese Erzeugnisse ein Beispiel dafür, wie wenig diese Leute, die als Wissenschaftler diese Anbauweise entwickelten, an den komplizierten Vorgängen und Zusammenhängen in der Natur interessiert sind. Andererseits beweist es einmal wieder mehr, wie leichtsinnig wir Konsumenten sind. Wir achten auf das Äußere und fragen nicht nach den Inhalten. Wie leicht aber lässt sich dieses Äußere manipulieren, ohne dass wir es merken? Solchen Salaten fehlen auch alle natürlichen Abwehrkräfte. Krankheitskeime und Pilzsporen werden ständig mit chemischen Mitteln eingedämmt. Glauben wir tatsächlich, dass solch ein Salat noch die nötigen Vitalstoffe liefern kann, die zum Aufbau und zur Erhaltung unseres Immunsystems etwas beitragen können? Wo soll er sie hernehmen, die er selber nicht hat? Aus den 5 bis 6 verschiedenen Kunstdüngern, die ins Wasser gegeben werden, mit ein bisschen Kohlendioxid und eine Lampe darüber? Wer sich nur einmal in seinem Leben mit der Vielfalt des schöpferischen Lebens im Erdboden beschäftigt hat, der kann über solche Praktiken nur noch den Kopf schütteln. In einer einzigen Handvoll Erde, das wissen wir heute, leben mehr Organismen, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Milliarden von Mikroorganismen, Einzellern, Vielzellern, Algen, Pilzen und Flechten, bis hin zu den sichtbaren Kleinlebewesen, arbeiten in einer harmonischen Symbiose mit den Pflanzenwurzeln im Erdboden zusammen und sorgen dafür, dass wir auf der Erde die notwendige Nahrung mit allen Vitalstoffen erhalten. Das sind hochkomplizierte biochemische Prozesse, die ohne die Energie der Sonne gar nicht ablaufen können. Wie das alles letztlich im Einzelnen geschieht, wissen wir bis heute nicht. Die Natur hat uns noch nicht alle ihre Geheimnisse verraten. Wir wissen aber, dass es geschieht. Auch wissen wir, dass alle Voraussetzungen für Vitalität und Gesundheit der Pflanzen in diesen hochkomplexen Prozessen begründet liegen. Nur vitale und gesunde Pflanzen liefern uns gesunde Nahrung. Gesunde Nahrung aber ist Voraussetzung für unsere eigene Gesundheit. So hat es der Schöpfer in seiner Weisheit angeordnet. Und so geschieht es bis heute noch. Denn alles muss dir dienen, so steht es im Psalm 119, Vers 91. Das gilt auch für die ganze Fülle des Lebens in dem für uns so tot erscheinenden Erdboden. Wer in diese Zusammenhänge eingreift und alles vereinfachen und rationalisieren will, erzielt durch vermehrte Anwendung von Stickstoff zwar höhere Massenerträge, auch ein schnelleres Wachstum, aber verminderte Qualität. Wer immer nur billig einkaufen will, fördert direkt wie indirekt diese unnatürliche Anbauweise. Diese Gemüse sind nicht nur vom Preis her billig, sondern auch von seinen Inhaltsstoffen her. Gar nicht zu reden von den vielen Schadstoffen und den hohen Nitratwerten, die in diesem Gemüse sein können. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und Nitraten finden wir besonders bei Salaten aus Gewächshauskulturen. In der Regel weisen diese Salate wegen der forcierten Stickstoffdüngung und Mangel an Sonnenlicht höchste Nitratwerte auf. In solchen geschlossenen Treibhauskulturen sind auch weit mehr chemische Spritzungen nötig als im Freiland, vor allem wegen des erhöhten Pilzbefalls. Nitrat ist ein wichtiger Pflanzendünger. Als solcher ist er in der richtigen Dosierung unbedenklich. Er ist für die Pflanze so lebenswichtig wie für uns etwa die Eiweiße. Im menschlichen Körper aber kann Nitrat mit Hilfe von Bakterien sehr rasch zu Nitrit umgebaut werden. Dieses Nitrit verbindet sich dann mit Aminen zu hochgradig krebserregenden Nitrosaminen. Weil Amine in allen eiweißhaltigen Nahrungsmitteln enthalten sind, bedarf es nur noch des in Nitrit umgewandelten Nitrats und schon besteht eine Gefahr für unsere Gesundheit. Nitrit kann sich aber auch mit Hämoglobin verbinden, dem roten Blutfarbstoff in unserem Körper. Diese gefährliche Verbindung schränkt den lebenswichtigen Sauerstofftransport im Blut ein, für den Hämoglobin verantwortlich ist. Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern kann es dann zu akutem Sauerstoffmangel kommen, bekannt als Blausucht oder Blue-Baby-Krankheit. Es kann zu lebensgefährlichen Erstickungsanfällen kommen oder es können dauerhafte Gehirnschädigungen bleiben. Täglich nehmen wir etwa 100 Milligramm Nitrat pro Person durch die Nahrung und das Trinkwasser auf. 50-70% davon allein durch Gemüse. Von dieser Gesamtmenge vermag der Körper etwa 60-80% wieder auszuscheiden. Der Rest aber bleibt und wird zum Problem. Zwar streiten sich Experten darüber, wie hoch der tägliche aufgenommene Nitratgehalt wirklich sein darf. Über die gefährliche Reaktion im Körper jedoch herrscht völlige Einigkeit. Glücklicherweise weist nicht alles Gemüse den gleichen Nitratwert auf. Gemüsesorten mit dem generell niedrigsten Schadstoffen und Nitratgehalten sind die Fruchtgemüsesorten wie Erbsen, Bohnen, Linsen, Gurken, Tomaten und Paprika sowie Zwiebelgemüsesorten wie Knoblauch und Zwiebeln und Kartoffeln als Knollengemüse. Der Nitratgehalt dieser Sorten liegt bei 0 bis 400 Milligramm pro Kilo Grünmasse, ist also sehr niedrig. Das erklärt sich daraus, dass diese Gemüsesorten im eigentlichen Sinne nicht Gemüse, sondern Samen bzw. Früchte sind. Hier gilt, was wir anfangs von den samentragenden Pflanzen und Früchten sagten. Beim Blatt-, Kohl- und Wurzelgemüse ist das ganz anders. Der Nitratgehalt ist sehr hoch und liegt bei etwa 1200 Milligramm bis im Extremfall bei 5000 Milligramm pro Kilo Frischmasse. Hobbygärtner sollten ihre Salate nachmittags vor Sonnenuntergang ernten. Der Nitratgehalt ist dann am niedrigsten. Denn das Nitrat, das in der Nacht vorher über die Wurzeln aufgenommen wurde, kann bis zum Nachmittag mit Hilfe des Sonnenlichts von der Pflanze selbst zur Pflanzenmasse verarbeitet werden. Blattgemüse, besonders aus industriellen Ballungsgebieten oder aus der Nähe von Autobahnen, wird zudem mit Schwermetallen durch Regen und Staub berieselt und gilt deshalb als ausgesprochener Schwermetallsammler. Manchmal dient dieses Blattgemüse sogar als Indikator für die ständige Umweltbelastung. Es gibt dennoch keinen Anlass, auf Gemüse zu verzichten. Die Angst vor Schadstoffrückständen, Schwermetallen, Nitraten oder Pestiziden wären ernährungsphysiologisch sogar verhängnisvoll. Zur gesunden Ernährung gehört nun mal das Gemüse. Schadstoffe wie Blei liegen vorwiegend an der Oberfläche der Blätter und können weitgehend mit einem warmen Wasserstrahl abgewaschen werden. Dagegen befindet sich Cadmium meistens in der Pflanze. Die äußeren Blätter sollte man entfernen, da sie die meisten Schadstoffe enthalten. Man sollte aber nicht vergessen, dass der durch Rauchen und durch den Genuss von gepökeltem Fleisch zugeführte Nitratgehalt etwa 20 Mal höher liegt als beim Gemüse. Im Winter können Sprossen und Keime eine wertvolle Bereicherung in unserem Speiseplan sein. Jedes Samenkorn hat sichtbar oder unsichtbar einen kleinen Keim verborgen. Aus einer befruchteten Eizelle herangewachsen, ist dieser Keim im Samen zum Stillstand gekommen und dient als Träger der genetischen Information der werdenden Pflanze. Durch äußere Impulse wie Wärme, Feuchtigkeit, Sauerstoff, Licht oder Dunkelheit wird die Samenruhe unterbrochen und der Keim fängt an zu wachsen. Wasser dringt durch die Samenschale ins Innere, sie platzt auf und heraus schiebt sich der kleine Keim. Der Feuchtigkeitsgehalt steigt von 10-14% auf 70-80% an. Durch das aufgenommene Wasser werden die Körner wesentlich dicker und schwerer. Und das eigentliche Samenkorn dient jetzt als Nahrungsspender für die neu gebildete Pflanze. Solche neu entstandenen Jungpflanzen nennen wir Keimlinge oder Sprossen. Sie bestehen aus der Keimwurzel und dem Spross bzw. dem Keimblatt. Die jetzt noch weißen Wurzeln weisen ringsherum ganz feine Haarwurzeln auf, die leicht mit Schimmel verwechselt werden können. Das Keimblatt färbt sich je nach Pflanze leicht gelb, später grün und kann in dieser Phase bereits verzehrt werden. Das ist sogar ratsam, denn sonst wird der Rohfasergehalt zu hoch. Eine Keimzeit dauert vom Ansetzen bis zur Ernte nur etwa 3-4 Tage, bei Bohnen etwa 5-6. Während der Keimzeit finden im Korn Ab-, Auf- und Umbauprozesse statt, die den Nährwert des Keimlings beachtlich steigern. Die Keimlinge werden ballaststoff- und vor allem vitaminreicher. Besonders der Gehalt an Vitamin C, B und das Carotin steigt, so dass viele dieser Keime einen weit höheren Ballaststoff- und Vitamingehalt aufweisen als frischer Salat, Gurken oder Tomaten, während der Energiegehalt der Sprossen sinkt, da der Keimling die gespeicherten Fette und Kohlenhydrate langsam verbraucht. Wertmindernde Inhaltsstoffe hingegen werden abgebaut, die Qualität der Eiweiße und Fette aber verbessert. Da auch Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, Zink und Eisen in beachtlicher Menge vorhanden sind, können Keimlinge rundherum als gute Sache angesehen werden, die unsere Speiseplatte bereichern und uns gerade in den Wintermonaten viele lebenswichtige Vitalstoffe liefern. Wenn die Keimlinge genügend Licht haben, ist auch der Nitratgehalt sehr gering. Zum Keimen eignen sich alle Samen, deren Pflanzen nicht giftig sind, mit Ausnahme der Samen von Nachtschattengewächsen wie Tomaten oder Kartoffeln. Diese eignen sich nicht, weil ihre Keimlinge das giftige Solanin enthalten. Gartenbohnen eignen sich ebenfalls nicht, Sie enthalten das giftige Fasin. Besonders gut zum Keimen eignen sich die Samenkörner von Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Reis, Dinkel, Mais, Hirse. Von den Hülsenfrüchten eignen sich Sojabohnen, Erbsen, Linsen, Mangobohnen, aber auch Sonnenblumen, Buchweizen, Lein, Kresse, Sesam, Rettich, Senf, Luzerne und Bockshornklee. Keimlinge sollten roh gegessen werden, damit die wertvollen Vitamine nicht zerstört werden. Sie lassen sich gut unter Salate mischen oder einfach zum Brot essen. Keime von Hülsenfrüchten dagegen sollten Sie leicht blanchieren oder in Suppen und Eintöpfen verwenden. Gartenkresse, Senf- oder Rettichkeimlinge eignen sich wegen ihres strengen Geschmacks zum Würzen verschiedener Salate. Wenn Sie Keimlinge selbst heranziehen, eignen sich dazu Einmach-, Honig- oder Marmeladengläser oder Teller mit tiefem Rand. Sie können sich aber auch ein komplettes Keimgerät kaufen, wie der Handel sie preisgünstig anbietet. Damit können Sie Ihre Keimlinge nach der mitgelieferten Anleitung in verschiedenen Etagen des Gerätes übereinander ziehen. Setzen Sie Ihre Keimlinge an und schon nach 2, 4 oder 6 Tagen, bei Kresse nach etwa 8 Tagen, können Sie mit der Ernte beginnen. Vor dem Essen sollten Sie noch einmal alles gut durchspülen, um eventuellen Schimmel oder Bakterien abzuwaschen, und dann guten Appetit. Sollten Reste übrig bleiben, die können Sie gut im Kühlschrank für einige Tage aufbewahren. Die Kartoffel hat eine Sonderstellung beim Gemüse. Sie stammt aus Südamerika und ist dort schon seit fast 2000 Jahren bekannt. Nach Deutschland wurde sie 1588 von einem Frankfurter Arzt und Botaniker gebracht, der sie zunächst als Heilpflanze anbaute. Schon 1621 wurde sie als Zierpflanze in botanischen Gärten und Parks wegen der Schönheit ihrer Blüten angebaut. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Kartoffel als wertvolles Nahrungsmittel erkannt. Von da an hat die Kartoffel, vor allem in Kriegszeiten und Hungersnot, oft entscheidend zum Überleben vieler Menschen beigetragen. Großen Verdienst für die Verbreitung der Kartoffel in Deutschland kommt dem Preußenkönig Friedrich dem Großen zu, der den landesweiten Anbau der Kartoffel förderte. Von ihrer inhaltlichen Qualität mit einem Samenkorn zu vergleichen, ist die Kartoffel botanisch gesehen jedoch keine Frucht, sondern ein extrem stark entwickelter unterirdischer Spross. Zwar ist die Knolle ungeschlechtlich, dient der Pflanze aber dennoch, ähnlich dem Samen, als Vermehrungsorgan, indem aus den Augen der Knolle die Keime treiben, aus denen im Erdboden eine neue Pflanze mit neuen Knollen heranwächst. Die eigentlichen Samenkörner werden bei der Kartoffel wie bei den Blumen in der Blüte gebildet. Von daher geschieht auch die Zucht der verschiedenen Kartoffelsorten über die Blüte, indem man mit dem Pollen der einen Sorte ganz gezielt die Blüte einer anderen Sorte bestäubt. Weil die eigentliche Vermehrung über die Knolle geschieht, gilt für die Kartoffel das Gleiche wie für das Samenkorn beim Getreide und für die Frucht beim Obst, so dass wir in jeder einzelnen Kartoffel alle lebenswichtigen Nährstoffe für das Heranwachsen der neuen Pflanze gespeichert finden. Die Pflanze gibt eben immer dorthin das Beste, wo sie überleben will. So erklärt sich der hohe Nährwert der Kartoffel. Aus diesem Grunde finden wir auch nur wenige Schadstoffe und wenig Nitrat in der Knolle. Wird die Kartoffelpflanze mit zu viel Stickstoff gedüngt, wächst das überschüssige Nitrat ins Kraut. Die Kartoffelknolle jedoch bleibt davon weitgehend unberührt. Aus diesen und vielen anderen Gründen halten viele Ernährungsfachleute die Kartoffel für so wichtig, dass sie als Grundlage der menschlichen Ernährung neben Getreide einzuordnen ist. Von den Inhaltsstoffen her gesehen hat die Kartoffel etwa 78% Wasser, 16% Kohlenhydrate, 2% Eiweiß und 2,5% Ballaststoffe. Auffallend ist das günstige Verhältnis von Kohlenhydraten und Eiweiß. Der Anteil von nur 2% Eiweiß führte dazu, dass die Kartoffel irrtümlich als minderwertig eingestuft wurde. Gerade das zu viele Eiweiß stellt heutzutage aber eines unserer größten Ernährungsprobleme dar. Selbst Muttermilch, die natürlichste Nahrung, die wir kennen, hat nur etwa 2% Eiweiß. Säuglinge wachsen dennoch prächtig mit 2% Eiweiß heran und verdoppeln schon in wenigen Monaten ihr Geburtsgewicht. Warum also sorgen wir uns als Erwachsene um zu wenig Eiweiß? Bei den Kartoffeln können die Inhaltsstoffe der einzelnen Sorten variieren. Kartoffeln mit höherem Eiweißgehalt sind in der Regel etwas fester und glatter und wirken in der Färbung etwas gelber. Gekochte Kartoffeln erscheinen mit zunehmendem Stärkegehalt etwas trockener, mehliger, lockerer und in der Farbe etwas heller. Die biologische Wertigkeit des Kartoffeleiweißes ist sehr hoch. Sie steht nach dem Sojaeiweiß an zweiter Stelle aller pflanzlichen Produkte. Besonders wichtige Inhaltsstoffe der Kartoffel aber sind Vitamine und Mineralien. Vor allem die für den Abbau der Stärke benötigten Vitamine der B-Gruppe, wie auch das Vitamin C. Sie sind beide in der Kartoffel reichlich vorhanden. Wenn Sie 3 Kartoffeln aus neuer Ernte essen, decken Sie damit bereits 2/3 des Tagesbedarfs eines erwachsenen Menschen an Vitamin C ab. Wer täglich 400 Gramm Kartoffel isst, hat sogar schon seinen ganzen Bedarf an Vitamin C damit abgedeckt. Die Vitamine bleiben auch bei schonendem Kochvorgang weitgehend erhalten. Als wichtige Mineralstoffe finden wir in der Kartoffel vor allem Kalium, Phosphor, Calcium, Natrium und Eisen. Auch diese Mineralien erweisen sich beim Kochen als sehr stabil. Weil sie jedoch ausgeschwemmt werden können, ist es ratsam, die Kartoffel als Pellkartoffel zu kochen und zu essen. Außer den bereits genannten Vitalstoffen enthält die Kartoffel 6 weitere Vitamine und 15 weitere Mineralstoffe bzw. Spurenelemente. So zählt die Kartoffel mit ihren wenigen Kalorien und vielen Vitalstoffen zu den Fitmachern der Nation. Der Markt bietet heute etwa 160 verschiedene Kartoffelsorten an. Von den Frühkartoffeln bis zu den Einkellerungskartoffeln ist alles zu haben. Die generelle Unterscheidung erfolgt nach Speise- und Wirtschaftssorten. Wirtschaftssorten werden meist industriell zu Stärkemehl verarbeitet. Speisesorten hingegen finden ihre Verwendung im Haushalt als Pommes frites, Kroketten, Chips oder Sticks. Als Sticks oder Chips verarbeitet sind es die reinsten Kalorienbomben. Das ist aber nicht auf die Kartoffel zurückzuführen, sondern auf die bis zu 40% Fett, die sie nach ihrer Verarbeitung enthalten können. Als Pellkartoffel mit Quark eignen sich Kartoffeln sogar für eine ausgeglichene Schlankheitskur. Der Markt bietet uns die Kartoffel heute in den verschiedensten Formen an, als Granulat, Pulver oder Flocken, als Knödel oder Mehlklöße. Leider aber geht von dem wertvollen Naturprodukt Kartoffel bei der Herstellung dieser Produkte viel verloren. Das ursprünglich vitalstoffreiche Lebensmittel wird zu einem minderwertigen, denaturierten Nahrungsprodukt, das zwar zum Sattessen noch reicht, aber nicht mehr zur Erhaltung unserer Gesundheit. Deshalb ist die Pellkartoffel vorzuziehen. Je naturbelassener die Kartoffel bleibt, desto höher liegt ihr gesundheitlicher Wert. Einkellerungskartoffeln lagern Sie am besten in einem kühlen, dunklen, aber gut gelüfteten Raum bei einer Temperatur von 4 bis 8 Grad Celsius. Wichtig ist auch eine gute Belüftung durch ein Lattenrost an Wand und Boden. Wenn die Kartoffeln zudem mit Papier oder Stoffsäcken abgedeckt werden, werden dadurch die Verdunstung von Feuchtigkeit und das Grünwerden der Kartoffel eingeschränkt. Grün gefärbte Stellen zeigen das gesundheitsschädliche Solanin an. Sie sind also giftig und müssen großzügig abgeschält werden. Um das Keimen zu verhindern, sollte man keine chemischen Mittel einsetzen. Solche Mittel führen zu unnötigen Schadstoffrückständen. Die Kartoffel in einem nachrollenden Gerüst zu lagern, ist auch nicht empfehlenswert, weil sie dadurch zum Keimen angeregt werden. Allgemein lassen sich Kartoffeln gut und lange lagern. Als ernährungsphysiologisch hochwertige Nahrung sollte die Kartoffel viel gegessen werden. Auch aus medizinischen Gründen ist sie sehr zu empfehlen und wird vom Säugling bis ins hohe Alter allgemein gut vertragen. Kommen wir noch zu den Hülsenfrüchten. Auch sie nehmen eine Sonderstellung beim Gemüse ein. Die bekanntesten sind Erbsen, Bohnen, Linsen, Sojabohnen. Auch Erdnüsse gehören botanisch gesehen zu den Hülsenfrüchten, werden aber im Handel und Verbrauch als Erdnüsse angesehen. In der Welternährung gehören Hülsenfrüchte zu den wichtigsten Eiweißlieferanten. Ihr Eiweiß gilt als das hochwertigste unter den pflanzlichen Eiweißen und der Gehalt an Eiweiß ist in der Regel sehr hoch. Hülsenfrüchte enthalten auch viele lebensnotwendige Vitalstoffe wie Calcium, Phosphor, Mangan, Eisen, Jod, Kupfer, Zink und Vitamine der Gruppe A und B und werden wegen der hohen Anteile an Ballaststoffen und deren physiologischen Wirkung im Darm sehr geschätzt. Gegenwärtig spielt die Sojabohne unter allen Hülsenfrüchten auf dem Weltmarkt eine große Rolle. Die Tendenz ist sogar steigend. Hauptanbauländer sind die USA, Brasilien und China. Die Sojabohne ist eine einjährige Pflanze, ähnlich unserer Buschbohne. Sie gehört wie alle Hülsenfrüchte zu den Leguminosen. Leguminosen sind in der Lage, mit Hilfe von Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln den Luftstickstoff zu binden und als Dünger zu nutzen. Wegen des hohen Anteils an wichtigen Fettsäuren wird aus der Bohnen hergestelltes Sojaöl als wertvolles Speiseöl sehr geschätzt. Das bei der Ölherstellung anfallende Sojaschot findet als eiweißreiches Futtermittel guten Absatz. Die Industrie bringt immer neue Sojaimitate auf den Markt. So kann man heute Sojamilch, Sojakäse, Sojafleisch, Sojawurst und andere aus Soja hergestellte Produkte kaufen. Solche Sojaimitate sind nachgemachte Produkte, die im Aussehen, Geschmack und Konsistenz den Originalen zwar ähnlich sind, aber aus ganz anderen Zutaten hergestellt wurden. Wir kennen mehrere solcher Lebensmittelimitate. Das vielleicht bekannteste ist die Margarine, eine aus Pflanzenöl nachgemachte Butter. Wegen ihrer ungesättigten Fettsäuren, vielfach empfohlen, bleibt sie dennoch immer nur ein Imitat. Der lange industrielle Verarbeitungsweg und die vielen Lebensmittelzusatzstoffe, die zur Herstellung benötigt werden, fördern nicht gerade die Qualität. Das Original ist den Imitaten immer vorzuziehen. Deshalb heißt der Grundsatz für unsere Ernährung immer, je weniger bearbeitet, desto gesünder. Kommen wir zu den Heil- und Gewürzkräutern. Sie zählen zwar nicht direkt zum Gemüse, sind aber wegen ihrer großen Bedeutung für eine gesunde Lebensweise von besonderem Wert und sollten in keinem Haushalt und in keinem Garten fehlen. Selbst dann nicht, wenn der Garten noch so klein ist. Essen ohne Würze schmeckt fade. Wer zum Würzen keine Kräuter verwendet, nimmt in der Regel zu viel Salz und das ist für die Gesundheit nicht gut. Frische Kräuter und Gewürze dagegen sorgen nicht nur für den nötigen Geschmack, sondern regen auch die Bildung von Speichel und anderen Verdauungsenzymen an und verbessern durch ihre vielseitigen Vitalstoffe die Nahrung. Suppen oder Eintopf ohne frische Petersilie und andere wertvolle Gewürze, das gab es zu Großmutters Zeiten nicht. In der Regel kannten die Menschen damals viele geschmackvolle Kräuter und verwendeten sie auch. Meist über Generationen überliefert, hatten sie einen Erfahrungsschatz, der sie genau das Richtige tun ließ. Wir wissen heutzutage zum Beispiel, dass wir täglich Vitamin B benötigen. Wir wissen auch, dass wir dieses Vitamin mit der Nahrung täglich aufnehmen müssen, weil unser Körper dieses Vitamin wie auch einige andere Vitamine nicht speichern kann. Nun hat zum Beispiel Petersilie viele dieser B-Vitamine. Aber wer sorgt heute noch dafür, dass täglich frische Petersilie ans Essen kommt? Wir wissen heute viel über die ernährungsphysiologischen Zusammenhänge, wenden aber unser Wissen in der Praxis oft nicht an. Dagegen hatten die Menschen früher nicht annähernd so viel spezielles Wissen, aber sie hatten die Petersilie in der Suppe, die praktische Anwendung also. Kräuter sind keine Zaubermittel, aber sie sind wichtig für unsere Gesundheit und ein stabiles Immunsystem, das uns wiederum vor Krankheiten schützt. Ein altes Sprichwort sagt, Vorbeugen ist besser als heilen. Mit Heilkräutern, Kräutertees und Gewürzen können wir das vorzüglich. Kräuter enthalten ätherische Öle, Amara-Stoffe, das sind Bitterstoffe, natürliche Antibiotika, Enzyme, Aminosäuren, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente wie auch Duft- und Gewürzstoffe. All diese Stoffe wirken auf geheimnisvolle Art und Weise in unserem Körper und gelten als allerbeste Wirkstoffe im Dienste unserer Gesundheit. Ätherische Öle zum Beispiel wirken antiseptisch, das heißt bakterienfeindlich. Amara-Stoffe schmecken meistens bitter, wirken aber gegen Bakterien, Parasiten und Pilze. Völlig nebenwirkungsfrei wirken auch die natürlichen Antibiotika, wenn sie durch Kräuter in natürlicher Form und Menge aufgenommen werden. Als hochmolekulare Eiweißverbindungen steuern Enzyme die biochemischen Stoffwechselprozesse und sind für die Selbstheilungsprozesse in unserem Körper verantwortlich. Wer sich natürlich ernährt, kann auf die seit einigen Jahren synthetisch hergestellten Enzyme aus der Apotheke verzichten, denn er bekommt die natürlichen Enzyme aus der Apotheke der Natur. Aminosäuren gelten als die Bausteine der Proteine, das heißt der Eiweiße. Wir kennen etwa 21 verschiedene natürlich vorkommende Aminosäuren, die wir benötigen. Davon werden die Hälfte von unserem Körper selbst hergestellt. Die restlichen müssen unserem Körper über die Nahrung zugeführt werden. Wie interessant, wenn wir im Psalm 104, Vers 14 lesen, wie schon vor 3000 Jahren Menschen Gott darüber priesen, dass er diese Pflanzen zum Dienste des Menschen hervorsprossen lässt. In 4. Mose 11, Vers 5 lesen wir, wie das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste umherirrte und sich nach Fleisch sehnte. Sie sehnten sich aber auch nach den Gurken, Melonen, Zwiebeln, nach Lauch und Knoblauch. Alles Heil- und Gewürzkräuter, die sie noch von Ägypten her kannten und gewohnt waren, anzuwenden. Auch in 2. Mose 12, Vers 8 finden wir eine praktische Anwendung von Heilkräutern. Da lesen wir von dem dramatischen Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. In der letzten Nacht vor Beginn der langen Wanderung ordnete Gott dem Volk Israel durch Moses an, Fleisch zu essen, am Feuer gebraten, wie es heißt, dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern. Wer sich in die Situation dieses Volkes versetzt, erkennt, wie sinnvoll und klug diese Anweisung war. Das Volk hatte eine anstrengende Wanderung vor sich. Alle sollten etwas Kräftiges im Magen haben, deshalb Fleisch, am Feuer gegrillt, also damit das ungesunde Fett abtropfen kann. Dazu ungesäuertes Brot, weil keine Zeit mehr zum Ansetzen des Brotes mit Sauerteig war. Eine prima Marschverpflegung also. Aber ein so kräftiges Essen kann schwer im Magen liegen und Völlegefühle hervorrufen. Also keine gute Voraussetzung für eine lange Wanderung. Was könnte da besser helfen als bittere Kräuter? Gerade die sind bestens geeignet, schwer im Magen liegende Speisen verdauen zu helfen. Vielleicht waren es Beifuß oder Wermut gewesen. Jede gute Hausfrau weiß, dass diese Kräuter zu jedem Gänse- und Rinderbraten gehören. Heute nehmen wir bei Völlegefühl meistens einen Schluck Kräuterlikör, der aus bitteren Kräutern hergestellt wurde. Viele dieser Küchenkräuter können Sie ganz leicht selber anbauen. Im Blumenkasten auf dem Balkon, im Wintergarten oder im Blumentopf auf der Fensterbank. Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, Kresse, Basilikum, Dill, Thymian, Bohnenkraut und Oregano sind dazu bestens geeignet. Wer einen kleinen sonnigen Garten hat, kann diese Auswahl noch wesentlich erweitern und Kräuter für Kräutertees hinzunehmen. Sehr dazu geeignet sind Pfefferminze, Apfelminze, Zitronenmelisse, Himbeer- oder Brombeerblätter und vor allem für Kinder Lindenblüten. Als spezielle Erkältungstees wären geeignet Spitzwegerich, Schafgarbe, Huflattich und Salbei. Die meisten Kräuterpflanzen sind mehrjährige. Das heißt, sie treiben aus den Wurzelstöcken jedes Jahr neu aus, ohne dass sie neu gepflanzt werden müssen. Einjährige Pflanzen sind Basilikum und Dill. Sie müssen jedes Jahr neu ausgesät werden. Petersilie ist eine zweijährige Pflanze. Sie können die gängigen Heil- und Gewürzkräuter heute aber auch preisgünstig als Jungpflanze in jeder guten Gärtnerei kaufen. Heil- und Gewürzkräuter wachsen und gedeihen im Sommer. Getrocknet lassen sie sich gut für den Winter aufbewahren. Die getrockneten Blätter einfach durch ein Metallsieb reiben und schon haben Sie die schönsten Kräuter für die Suppe, den Eintopf, für die Kartoffeln, das Rührei oder die Quarkspeise. Getrocknete Kräuter sollten jedoch nicht mitgekocht werden, sondern erst nach dem Kochen der heißen Suppe zugegeben werden. So bleiben die Vitamine erhalten. Wenn Sie auf all diese Dinge achten, können Sie sich Ihre eigenen Suppenkräutermischungen herstellen und je nach Geschmack und Geschick verwenden. Sie können grüne Kräuter auch gut einfrieren. Viele Küchenkräuter lassen sich in kleinen Gefrierbehältern oder Folientütchen im Gefrierfach für den Winter frisch halten. Sie können im frischen Zustand auch klein gehackt und als Eiswürfel im Eisschrank eingefroren werden. Diese gefrorenen Eiswürfel können dann im Winter, je nach Bedarf, mit einer kleinen Küchenreibe über der heißen Suppe abgerieben werden und Sie haben frische Kräuter in der Suppe. Wenn Sie exotische Gewürze oder Gewürzmischungen im Handel kaufen, müssen Sie mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln rechnen. In vielen Ländern, in denen Gewürze und Heilkräuter angebaut werden, bestehen so gut wie keine Schutzbestimmungen. Kommen wir zum Schluss noch zur Haltbarmachung von Gemüse. Es hat im Unterschied zu Getreide eine sehr beschränkte Lagerfähigkeit und erinnert uns an die Vergänglichkeit der gefallenen Schöpfung. Wir erhalten frisches Gemüse zwar das ganze Jahr über. Ob es wirklich frisch ist, muss manchmal bezweifelt werden. Oft ist es notgereif geerntet worden, wird über Monate künstlich frisch gehalten und hat viele umweltbelastende Flugkilometer hinter sich. Früher wurde das Wintergemüse einfach eingekocht. Es ist eine alte, bewährte Art der Konservierung. Auch Obst, Fleisch und andere verderbliche Lebensmittel können bei einer Temperatur von 80 bis 100 Grad Celsius eingeweckt oder eingekocht werden. Diese Temperatur sollte je nach Sorte 30 bis 120 Minuten gehalten werden. Dadurch wird das Gut im Glas durch Hitze sterilisiert. Das heißt, die fäulniserregenden Keime werden abgetötet. Durch das spätere, langsame Abkühlen entsteht ein Vakuum im Glas, sodass der Deckel mit dem Gummiring einen dauerhaften Verschluss bildet. Mineralstoffe und Spurenelemente, die in Obst und Gemüse reichlich vorhanden sind, gehen durch die Hitze des Einkochens und die spätere Lagerung nicht verloren. Allerdings wird ein Teil von ihnen ausgeschwemmt. Von daher ist es immer richtig, wenn Sie den Saft mitverwerten. Von den Vitaminen wird durch Einkochen allerdings mindestens die Hälfte zerstört. Ein weiterer Teil wird durch die spätere Lagerung abgebaut. Kohlenhydrate und Eiweiße gehen durch Erhitzen zumindest teilweise verloren. Das alles trifft aber auch bei den industriell angefertigten Konserven zu. Sie enthalten im Gegensatz zu Frischgemüse nur noch wenige Inhaltsstoffe. Was bei der industriellen Verarbeitung noch hinzukommt, ist die Belastung durch die chemischen Lebensmittelzusatzstoffe und die Geschmacksbeeinflussung durch die Konservenbüchse. So praktisch dieses vorgekochte Gemüse in Konserven oder als Tiefkühlware auch ist, vom gesundheitlichen Standpunkt aus ist industriell verarbeitetes Gemüse nicht gerade empfehlenswert. Werbesprüche von der Konservenindustrie wie vitaminreiche Obstbeilagen vollenden den Geschmack, fruchtige Vitamine jederzeit griffbereit, Obstkonserven machen den Winter zum Sommer oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wir fangen die Vitamine ein, müssen kritisch gesehen werden. Denn gerade die Vitamine, die in der Konserve am meisten leiden, werden in der Werbung geschickt in den Mittelpunkt gestellt. Weil das Einkochen einen relativ hohen Verlust an Inhaltsstoffen mit sich bringt und auch sehr arbeitsaufwendig ist, hat sich in den letzten Jahrzehnten das Einfrieren von Lebensmitteln immer mehr durchgesetzt. Jahrhunderte vorher bereits waren kühle Erdmieden oder Natursteinkeller die einzige Möglichkeit zur Lagerung von Lebensmitteln. In den Wintermonaten wurden auch Natureis von Flüssen und Seen zur Lagerung von verderblichen Lebensmitteln eingesetzt. Schon früh hatten die Menschen entdeckt, dass durch Kühlen die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert werden kann. Seit den letzten 30 bis 40 Jahren sind der Kühlschrank und die Gefriertruhe aus dem privaten Haushalt nicht mehr wegzudenken. In vielen Dörfern wurden Gemeinschaftsgefrieranlagen gebaut, die sich jedoch nicht durchsetzen konnten. Durch das Gefrieren von Lebensmitteln werden die Mikroorganismen zwar nicht abgetötet, doch ihre Vermehrung wird unterbrochen. Mikroorganismen werden durch das Gefrieren im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt. Das heißt, sie können während dieser Zeit keinen verderblichen Schaden anrichten. Steigt die Temperatur beim Auftauen, beginnt sofort wieder ihre Aktivität. Deshalb ist es wichtig, aufgetaute Lebensmittel schnell zu verbrauchen. Beim Einfrieren von Gemüse bleiben Aroma wie auch das frische Aussehen weitgehend erhalten. Selbst die empfindlichen Vitamine erleiden kaum einen Schaden. Abgebaut wird nach etwa 12 Monaten lediglich das Vitamin C, je nach Lebensmittel um etwa 50%. Fast alle Lebensmittel lassen sich einfrieren, auch viele Obst- und Gemüsesorten. Wenn Gemüse vor dem Einfrieren 2 bis 3 Minuten in sehr heißes bis kochendes Wasser getaucht wird und sofort anschließend im kalten Wasser abgekühlt wird, bleibt die frische, grüne Farbe weitgehend erhalten. Außerdem werden durch diese kurze Hitze viele Mikroorganismen und verderbnisfördernde Enzyme zerstört. So gehört Einfrieren heute zu den schonendsten und wirtschaftlichsten Verfahren der Lebensmittellagerung. Die älteste Konservierungsform ist aber die Milchsäuregärung. Bei vielen Völkern des fernen Ostens ist sie schon seit Jahrtausenden bekannt. Auch Griechen und Römer kannten sauer gegorenes Kraut. Es galt ihnen als Heilmittel. Sie können sich Sauerkraut nach altbewährter Tradition selbst herstellen. Dazu eignen sich die schweren Steingutgefäße aus Großmutters Zeiten ebenso wie die modernen Steingut-Gärtöpfe, die der Handel heute in verschiedenen Größen anbietet. Die Steingut-Töpfe bestehen aus hart gebranntem Ton und sind innen und außen mit einer Glasur versehen. Diese modernen Gärtöpfe verfügen über einen Deckel, passend zur vorgesehenen Wasserrinne am oberen Rand und über 2 halbkreisförmige Steine zum Beschweren des Inhalts. Mit einem speziellen Hobel werden die frisch geernteten Weißkrautköpfe in dünne Scheiben geraspelt. Kleinere Mengen schafft die geschickte Hausfrau auch mit der Küchenmaschine bzw. dem Messer. Durch gleichmäßiges Einstampfen wird die Luft und damit der Sauerstoff verdrängt. ohne Sauerstoff aber werden die davon lebenden Mikroorganismen in ihrer Vermehrung gehemmt und sterben ab. Jetzt entwickeln sich die für die Gärung wichtigen Bakterien. In der sich bildenden Kohlensäure entstehen beste Bedingungen für diese Gärbakterien, die ohne Sauerstoff leben. Die Milchsäuregärung kann also beginnen. Im nun entstehenden sauren Milieu der Milchsäurebakterienaktivität haben unerwünschte Keime und Fäulniserreger keine Chance mehr. Mit etwas Molke angeimpft kann man diesen Prozess noch beschleunigen. Wichtiger aber als die Molke, die natürliche Milchsäure enthält, ist ganz normales Kochsalz, das beim Einstampfen des Krautes nicht vergessen werden darf. Kochsalz bindet Wasser und verhindert so eine Vermehrung von unerwünschten Hefe- und Schimmelpilzen. Die Milchsäure, die in diesem Gärungsprozess entsteht, ist für den menschlichen Organismus von besonderem Wert. Sie hat eine heilende Wirkung, wirkt verdauungsfördernd, fördert die Bildung nützlicher Bakterien in Magen- und Darmbereich und unterdrückt unerwünschte bzw. schädliche Bakterien. Gleichzeitig wird bei der Milchsäuregärung das Zellgewebe der Pflanze gelockert und das Eiweiß teilweise aufgespalten. Sauerkraut ist daher leicht verdaulich. Wenn Sie es besonders gut machen wollen, können Sie beim Einstampfen des feingeschnittenen Krautes dünne Apfelscheiben und Wacholderbeeren mit einstampfen. Sie bringen den richtigen Geschmack, ebenso Kümmel, der verdauungsfördernd wirkt und Blähungen verhindert. Nach dem Einstampfen wird das Ganze mit großen Kohlblättern und einer Plastikfolie abgedeckt. Jetzt werden die Steinplatten zur Beschwerung aufgelegt und dann der Deckel. Die Wasserrinne muss jetzt immer mit Wasser gefüllt sein, damit die Zufuhr von Sauerstoff unterbunden bleibt. In den ersten 2 bis 3 Tagen sollte das Sauerkraut in einem Raum mit einer Temperatur von 20 bis 23 Grad Celsius stehen. Anschließend sollte es in einem etwas kühleren Raum stehen, etwa 12 bis 15 Grad. Wenn der Gärungsprozess so richtig in Gang gekommen ist, entweichen kleine Gasblasen durch die Wasserrinne nach außen. Nach etwa 6 bis 8 Wochen ist der ganze Prozess beendet und Sie können Ihr frisches Sauerkraut genießen. Der Topf soll nach jeder Entnahme schnell wieder verschlossen werden und die Wasserrinne nachgefüllt werden. Milchsauer vergären kann man übrigens nicht nur Weißkraut, sondern auch Bohnen, Brokkoli, Blumenkohl, rote Beete, Möhren und Zwiebeln. In der Vielseitigkeit liegt der Segen. Gottes Schöpfung ist immer sehr vielseitig. Sie ist oft viel vielseitiger, als wir es meinen. 2 Salatköpfe können äußerlich ziemlich gleich sein und doch von ihren Inhaltsstoffen her sehr verschieden sein. Sollte Jahreszeit, Wetter, Boden, Düngung, Höhelage, chemische Spritzungen, Nachbarpflanze, Frische und viele andere Faktoren haben Einfluss auf die Inhaltsstoffe eines jeden einzelnen Salatkopfes. Ein Blumenkohl im Frühjahr kann eine ganz andere Qualität haben als ein Blumenkohl im Sommer oder Herbst. Eine Tomate an der Sonnenseite gewachsen ist anders als eine aus der schattigen Mitte des Busches. Dabei geht es sehr oft nicht um ein besser oder schlechter. Es können beide wertvoll sein und durch ihre unterschiedlichen Inhaltsstoffe zur Ergänzung und Fülle einer gesunden Ernährung beitragen. Wir Menschen sind ja auch oft sehr unterschiedlich, vor allem in unseren Geschmacksvorstellungen. Wir reagieren oft auf ein und dieselbe Speise sehr unterschiedlich. Was dem einen sehr gut bekommt, kann bei dem anderen unter Umständen unangenehme Bauchschmerzen auslösen. Von daher gilt, was wir in einem alten Weisheitsbuch lesen, dem Buche Sirach, Kapitel 37, Vers 27. Dort heißt es: Hinsichtlich deiner Lebensweise prüfe deine Natur und sieh zu, was ihr schädlich ist, und gib es ihr nicht, denn nicht alles ist allen zuträglich, und nicht jeder Natur sagt alles zu. Vielseitigkeit und Verschiedenheit sind ein Merkmal in Gottes Schöpfung, auch der Gefallenen. Sie erinnern uns nicht nur immer wieder an die Kreativität und Größe unseres Schöpfers, sondern verrät uns auch das Geheimnis einer gesunden und natürlichen Ernährung. Solche Ernährung ist immer einfach, aber zugleich vielseitig, und dazu bietet sich unser Gemüse an.